Willkommen bei Frickradio im Mikrofon. Begrüßt Sie heute Christoph Dirnbacher. Hunde erleichtern das Leben vieler behinderter Menschen, egal ob Signalhund, Blindenführhund oder Servicehund. Diese vierbeinigen Gefährten begleiten Herrchen oder Frauchen beispielsweise am Arbeitsweg oder geleiten sicher durch den Straßenverkehr. Doch wie schaut der Alltag mit solch einem Assistenzhund aus? Um dererlei Fragen zu beantworten, haben wir heute drei Damen hierher ins Radiocafé geladen. Das ist zum einen Frau Nadine Holzer. Sie wird bald einen Assistenzhund bekommen. Zum anderen ihre Hundetrainerin, Frau Inge Rutnick. Und last but not least, Gloria Petrovic vom Verein der Freunde der Assistenzhunde Europas. Ich möchte mit Ihnen gleich beginnen, Gloria Petrovic. Was ist denn die Aufgabe des Vereins und wie kam es zur Gründung?
Der Verein ist ein Zusammenschluss, eine Interessensvertretung von behinderten Hundeführern. Es gab keinen Verein, der sich speziell mit den Problemen der Hundeführer befasst hat. Und die Kollegen mit Behinderung und Hund haben sich einfach gedacht, da müssen wir uns zusammenschließen, weil wir haben die gleichen Interessen, unsere Hunde machen die Arbeit, diese wichtigen Arbeiten für uns und wir haben dieselben Probleme vor allem auch, was Zutrittsrechte und so weiter betrifft. Und der Verein ist 1999 gegründet worden und seither sehr aktiv. Es ist kein sehr großer Verein, aber ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viel erreicht. Zum Beispiel das Assistenzhundegesetz, das jetzt ja in Kraft getreten ist mit 1.1.2015, ist sozusagen auf unser Mist gewachsen.
Auf das Assistenzhundegesetz oder besser gesagt auf die Änderungen im Bundesbehindertengesetz kommen wir gleich. Zunächst einmal möchte ich fragen, wo haben denn Assistenzhunde überall Zutritt? Was dürfen die denn, was ein normaler Hund nicht darf?
Assistenzhunde nützen dem Hundeführer nichts, auch wenn sie noch so gesund und gut ausgebildet sind, wenn sie nicht mitgehen dürfen dorthin, wo andere Hunde verboten sind. Beziehungsweise wenn der Hundeführer entsprechende hohe Kosten natürlich hat für seinen Hund, für sein Hilfsmittel sozusagen. Das heißt, Assistenzhunde sind von vielen Verboten ausgenommen. Die dürfen in Krankenhäusern mit, in Rehabilitationseinrichtungen, in Lebensmittelgeschäfte, in Bäder, also überall, wo man Hunde eben sonst verbietet, natürlich nicht in einen Operationsraum und so weiter. Also wenn sachliche Einschränkungen natürlich sind, dann kann man einen Assistenzhund auch nicht mitnehmen, aber da können Sie und ich ja auch nicht ohne weiteres hineinmarschieren, ohne besondere Vorkehrungen. Zweitens können Assistenzhunde umsonst in den Verkehrsmitteln fahren. Das geht bis zu fliegen. Die dürfen mit ihren Hundeführern in der Kabine fliegen, wobei wir da auch wieder diverse Schwierigkeiten haben auf europäischer Ebene, aber das werden wir auch lösen. Und außerdem sind sie von den diversen Maulkorb- und Leinenzwängen ausgenommen, wobei die Gesetze noch nicht alle geändert sind, weil bis jetzt hat es ja nur die, also vor 1.1.2015 gab es ja nur die Blindenführhunde im Bundesbehindertengesetz und da müssen jetzt die anderen Gesetze natürlich alle noch angepasst werden, aber erfreulicherweise hat sich das doch schon herumgesprochen und die meisten Leute, denen man gegenübertritt, reagieren schon verständnisvoll und dem Gesetz entsprechend. Aber wir sind gerade dran, alle aufzufordern, auch die Gesetze zu ändern.
Die Gesetze ändern ist ein gutes Stichwort, aber ich möchte zunächst einmal auf die Praxis zu sprechen kommen und Nadine Holzer hier bei uns im Radiocafé begrüßen. Nadine Holzer, was war denn der Auslöser dafür, dass Sie überlegt haben, sich einen solchen Assistenzhund anzuschaffen?
Was war der Auslöser? Gute Frage. Also es ist so, dass mir im Alltag durchaus einmal Dinge runterfallen und ich dann immer auf fremde Hilfe angewiesen bin, wieder zu diesen Dingen zu gelangen. Hab dann auch im Freundeskreis eben schon Freunde gehabt, die sich eben einen Hund ausbilden gelassen haben in diese Richtung und habe das eben gesehen, dass das gut funktioniert und dadurch, dass ich sowieso immer schon einen Hund haben wollte, hat sich dann die Tierliebe mit dem Praktischen verbinden lassen und jetzt in Form von Neo wird diese dann eben mich in Zukunft unterstützen und das Leben sicher bereichern.
Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen zu sprechen kommen auf die Herausforderungen, die Hundehalter, um genau zu sein, Assistenzhundehalter im Alltag bewältigen müssen. Mit welchen Schwierigkeiten sehen sich denn Ihre Vereinsmitglieder und jene Menschen, die Sie beraten, konfrontiert? Frage am besten an Sie, Frau Petrovic.
Naja, ich glaube, da kann die Frau Rudnick am besten als Betroffene, die ja selbst einen Signalhund hat, einen der ganz wenigen Signalhunde in Österreich hat, die kann da am besten Auskunft geben, weil ja auch die Signalhunde eben nicht so bekannt sind wie die Blindenführhunde. Die Schwierigkeiten, nein, gell?
Nachdem ich selbst Trainer bin und selbst behindert bin, ich bin hochgradig schwerhörig und habe einen selbst ausgebildeten Signalhund, der mir mein Gehör ersetzt. Ich habe Probleme im Alltag mit dem Signalhund, nachdem ich mein Gehör keine Behinderung sieht. Die Leute glauben, ich brauche keinen Hund. Nachdem ich einen Hausbesorgerberuf hatte und mein Mann tödlich verunglückt ist, ist die Frage gestellt, ob ich meinen Beruf weiter ausüben konnte. So habe ich einen Hund angeschafft und der konnte mir alle Signale zeigen. Das heißt, Fax zeigt er mir an, wenn das Fax gekommen, Firmenhandy, die haben das Firmenhandy gebracht, Festnetztelefon hat mir das Telefon gebracht, wenn eine Notglocke geläutet hat, hat es mir Gegenstände gebracht, was draufsteht, Aufzug, und so wusste ich, was passiert.
Danke für diese praktische Schilderung. Wie schaut es denn aus? Sie haben ja schon erste Erfahrungen mit Ihrem Assistenzhund, Ihrem künftigen Assistenzhund Neo gesammelt. Wie darf man sich das vorstellen, diesen Prozess des Aneinandergewöhnens?
Ja, es ist so, dass wir immer wieder am Wochenende gemeinsame Trainingsstunden haben. Wir machen so Sachen wie, mir fallen eben, wie vorhin erwähnt, Sachen runter und er bringt mir die Dinge. Es ist auch oft schon so, dass ich ihm gar nicht mehr explizit sagen muss, apportiere mir das, sondern er kommt von selbst schon ganz aufgeregt und bringt mir die Dinge, wie zum Beispiel, wenn er mich sieht, bringt er mir von sich auch schon die Leine freudig entgegen. Oder ja, in den Trainingsstunden wird dann auch gemeinsam geübt, dass er neben mir beim Rollstuhl neben mir hergeht, ohne dass ich ständig auf ihn achten muss und auch ja einfach im Alltag langsam aneinander gewöhnen und schauen und im Alltag selber kommt man dann eh drauf, wo brauche ich noch Hilfe. Ja, und dafür sind einfach die Trainingseinheiten, die wir dann so 2 bis 3 Mal im Monat gemeinsam haben. Und es ist auch so, dass er dann immer wieder mal wochenweise dann bei mir schon zu Hause ist, damit einfach er weiß, okay, ich bin die zukünftige Bezugsperson.
Gibt es Wortmeldungen?
Ja, es gibt Probleme mit den Leuten, mit den Geschäften und so weiter beim BIM, mit der Straßenbahn fahren und so weiter, dass wenn ein Maulkorb fließt und Leine fließt, quasi Assistenzhunde befreit sind. Es gibt leider Gottes Leute, die glauben, auch diese Hunde müssen Maulkorb oder Leine nehmen, weil die sind befreit laut Gesetz. Warum? Weil sie mir die Gegenstände aufheben oder mir andeuten soll, es hat mich wer gerufen oder sonst was. Oder Gegenstände, die zum Beispiel bei mir als Signalhund Schlüssel verliere oder das Handy verliere, ich höre das nicht und der Hund hebt es sofort auf.
Ist der Hund immer befreit oder nur, wenn er sich im Dienst befindet?
Es ist so, dass die Maulkorbbefreiung oder Leinenbefreiung generell gilt, weil man bei einem Assistenzhund nicht ganz genau unterscheiden kann, wann er im Dienst ist und wann er nicht im Dienst ist. Das ist sozusagen, der hat keinen Knopf, in dem er ausgeschaltet werden kann, wenn er nicht im Dienst ist. Also das heißt, diese Befreiung, das wäre viel zu kompliziert. Aber jetzt, wenn der da sitzt und nichts ist, na dann ist er jetzt im Dienst oder nicht. Wenn aber ein Gegenstand runterfällt, na dann springt er. Oder die Kollegin mit der Krücke zum Beispiel in der Straßenbahn. Ja, wenn sie da sitzt und die Krücke lehnt neben ihr, ist er nicht im Dienst. Oder vielleicht doch, in dem Moment, wo die Krücke runterfällt, muss der Hund die Krücke bringen.
Wir haben in der Musikpause Göre Petrovic schon ein wenig diskutiert, dass das zwar sehr humoristisch ist, wenn der Hund Epileptiker ist, aber in der Praxis können sich aus dem Gesundheitszustand des Hundes durchaus Probleme ergeben. Warum denn das? Also Sie haben vorhin gesagt, einer von beiden muss gesund sein.
Ja, meine blinde Freundin, die Frau Dr. Helga Warnecek, der wir eigentlich das ganze gesammelte Assistenzhundewesen in Österreich zu verdanken haben, weil die war der Anlass ursprünglich dafür, dass da was geschehen ist, die hat einmal sehr pointiert gesagt, behindert bin ich selber. Sonst hat sie nicht so Dialekt geredet, aber es hat sie absichtlich in der Form gebracht. Ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Naja, es sind verschiedene Gründe, warum der Hund natürlich vollkommen gesund sein muss. Erstens einmal ist es Tierquälerei, einen Hund arbeiten zu lassen, wenn er krank ist oder beziehungsweise auch krank werden könnte in der nächsten Zeit, weil der soll ja so im Durchschnitt seine 8 Jahre arbeiten können und da ist er dann 10 Jahre alt, da rechnet man dann schon, ja okay, mit der Pensionierung, aber bis dahin sollte er gesund sein und wenn ein Mensch mit Behinderung einen Hund bekommt, der beim Blindenführhund 30.000 Euro kostet, beim Servicehund vielleicht ein bisschen weniger, Signalhund nur ein bisschen weniger, aber auch einige hübsche 1.000 Eurochens, dann sollte dieser natürlich vollkommen gesund und lange einsatzfähig sein. Und es gibt aber auch noch eine andere Sache, die sehr wichtig ist, vor allem für die Öffentlichkeit. Das haben wir jetzt gerade wieder bei einem Fall erlebt. Ein Hund, der an sich gutmütig ist, der aber Schmerzen hat, wenn ein anderer Hund mit ihm spielen möchte, schnappt er jetzt auf den hin. Naja, das könnte auch passieren natürlich mit einem Menschen, der ihn irgendwo angreift. Die Hunde haben bekanntlich eben brauchen keinen Maulkorb, weil sie geprüft und gutmütig sind. Und wenn aber jetzt ein Hund Schmerzen hat und irgendjemand kommt dann ihn an oder greift ihn an und der beißt, was ist dann? Also da muss man natürlich sehr aufpassen, dass die Hunde wirklich entsprechend gesund sind. Es sollte natürlich auch noch, last not least, die Leute, die ein Geld hergeben für einen Hund, seien es jetzt Sponsoren oder sei es die öffentliche Hand, sollte auch wissen, dass das Geld gut angelegt ist und nicht irgendjemand sozusagen da sich ein Körperlgeld macht mit einem kranken Hund. Ich meine, dass das Wichtigste natürlich ist, dass ein Mensch mit Behinderung einen gesunden Hund möglichst lange hat. Es kann sowieso ein Hund immer krank werden, wissen wir von uns selber, dass da irgendwas sein kann, aber bei der Übergabe sollte er wenigstens vollkommen gesund sein.
Außerdem ist ja das auch ein Problem für die Prüfung, wenn er nicht gesund ist, habe ich gelernt in der Vorbereitung auf diese Sendung. Ja. Was hat denn diese Prüfung an sich für einen Sinn und Zweck und wer darf sie abnehmen?
Ja, die Prüfung ist einmal eingeführt worden, damit garantiert werden kann, dass der Hund zu dem Zeitpunkt der Prüfung natürlich, zum Zeitpunkt der Übergabe nämlich, einmal gesund ist, wesensmäßig geeignet ist. Ein Hund, der also bissig ist oder ängstlich ist oder jagt oder nur Stress hat, wenn er irgendwo in so einer Umgebung wie hier zum Beispiel ist, den kann man nicht brauchen. Der muss wesensfest sein und er muss gut ausgebildet sein, er muss entsprechenden Gehorsam haben, dass er sich überall benehmen kann und er muss natürlich seine Dienstleistungen können. Dazu ist er ja eigentlich da, weil sonst wäre er zwar ein netter, gut ausgebildeter Haushund, aber nicht unbedingt als Assistenzhund geeignet. Es ist auch für den Verkäufer, nämlich für den Trainer, auch eine gewisse Garantie, weil wenn er zum Zeitpunkt der Übergabe in Ordnung war, laut Prüfung, dann kann man nicht eine Woche später behaupten, der hat überhaupt nichts können. Da muss dann irgendwas passiert sein, dass da, wenn da sich wirklich was verändert. Also für den ist das auch eine gewisse Absicherung. Die einzige Institution in Österreich, die die Prüfung abnehmen darf, ist das Messerli-Forschungsinstitut auf der Universität für Veterinärmedizin. Die sind seit dem 01.01.2015 vom Sozialministerium mit der Abnahme der Prüfung. Das heißt, es sind eigentlich 2 Prüfungen. Die Qualitätsprüfung mit dem Trainer, dann folgt normalerweise zur Zusammenschulung mit dem Menschen mit Behinderung. Und dann die Teamprüfung abnehmen dürfen.
Frau Holzer, Sie werden Ihren Assistenzhund bald bekommen. Wie lange es genau dauert, kann man noch nicht sagen. Laufen schon die Vorbereitungen auf die Prüfung?
Ich meine, Vorbereitungen auf die Prüfung sind natürlich immer vorhanden, weil natürlich wird der Neo eben auf so Dinge geschult, wie er soll mir Sachen aufheben, er soll mir bei den Türen helfen. Also natürlich sind das Dinge, die halt dann auch zum Teil bei der Prüfung abgeprüft werden. Aber jetzt ist nicht nur also die richtige Prüfungsvorbereitung, jetzt ist im Grunde ein bisschen mehr noch einfach das Gewöhnen aneinander und das Miteinander umgehen lernen. Aber natürlich vermischt sich das dann schon auch ein bisschen mit Prüfungsvorbereitungen.
Ich sehe eine Wortmeldung bei Ihnen, Frau Rudnick, bitte.
Es ist das Folgendes, ich bin der Meinung, dass ich mit den 8. Wochen die Welpen bekomme und schon testen tue, ob der Hund schon einigermaßen in Ordnung ist. Wird erst alles spielerisch aufgebaut bis zum ersten Lebensjahr. Im ersten Lebensjahr wird er dann einen großen Gesundheitscheck gemacht und dann wird er zur Eignung des für einen Servicehund. Dann beginnt erst richtig die Ausbildung als Assistenzhund und mit 18 Monaten kann er dann zur Prüfung gehen, wenn er soweit ist. Es ist die Lernfähigkeit vom Hund ab.
Das heißt, er wird zuerst gecheckt, dann ausgebildet und dann kommt er zum Besitzer. Nur, dass wir das auch für Nicht-Eingeweihte nochmal zusammenfassen.
Ja. Ja.
Wie schaut es mit der Finanzierung eines solchen Partnerhundes/Servicehundes aus? Weil Partnerhund zum Beispiel ist ein Markenname, habe ich gelernt. Aber Assistenzhund ist sozusagen der Sammelbegriff. Wer finanziert jetzt einen solchen vierbeinigen Helfer?
Ach, das mit der Finanzierung ist insgesamt eines der ganz großen Probleme. Das ist eine eigene Wissenschaft, kann man fast sagen. Beim Blindenführhund gibt es seit vielen Jahren, teilweise aufgrund natürlich der historischen Gegebenheiten, ursprünglich waren die Hunde für Kriegsblinde, eine gewisse Finanzierung. Für Berufstätige gibt es auch eine Finanzierung, die allerdings sich etwas verschlechtert hat. Früher ist das problemlos voll ausfinanziert worden, jetzt wird auch da oft nicht einmal alles gegeben. Ganz unterschiedlich je nach Versicherung. Also an sich zahlt die Pensionsversicherung als sozusagen versichernder Anteil. Bundessozialamt zahlt einen Teil, die Pensionsversicherung die jeweilige, aber das hängt wieder von der Pensionsversicherung ab, ob das jetzt ein öffentlich Bediensteter ist, ob das ein Angestellter ist. Bei den Angehörigen wird es überhaupt schon ganz haarig, bei Pensionisten wird es ebenfalls ganz haarig, da gibt es manchmal gibt's irgendwo einen Fonds, die einzelnen Bundesländer zahlen vollkommen unterschiedlich. Und bei den anderen Assistenzhunden, also bei den Service- und Signalhunden, da wird es überhaupt ganz, ganz blöd. Weil unser Sozialministerium steht immer noch auf dem Standpunkt und natürlich der Hauptverband erst recht, dass diese Hunde durch die Länder finanziert werden sollten. Interessanterweise hat das Sozialministerium immer verschiedenste Argumente, weil es irgendwas gerade nicht tun will. Oft widersprechen sich die und man ist dann natürlich als Interessensvertretung angehalten, diese Widersprüche aufzuklären. Aber es ist ein Graus. Und leider Gottes ist man dann sehr viel auf private Sponsoren angewiesen. Und da wird es auch dann blöd, weil Trainer das ausnützen und die Prüfung umgehen. Die öffentlichen Stellen zahlen ja nur mit Prüfung, Gott sei Dank inzwischen. Aber die privaten, die haben keine Ahnung meistens und zahlen auch, Anführungszeichen, Schwindelhunde, die dann nichts taugen oder eben krank sind oder sonst was. Und ja, verdienen damit ganz gut und haben natürlich einen unlauteren Wettbewerb gegenüber seriösen Trainern, die sich dann auch wieder ärgern, weil die sagen, na, wir machen die Prüfungen, wir machen alles anständig und die kriegen trotzdem ihr Geld und stehen noch sehr wohltätig da.
Stichwort Wohltätigkeit/Sponsorensuche. Nadine Holzer, wie war denn das bei Ihnen mit der Suche nach denjenigen, die den Rest sozusagen finanzieren?
Ja, also ich habe natürlich mir das Internet zur Hilfe genommen, habe größere Firmen angeschrieben, habe eben auch bei Pensionsversicherung und bei den öffentlichen Unternehmen und eben wie Pensionsversicherung und Fonds Sozial Wien und dergleichen angefragt. Da bin ich halt auch auf eher taube Ohren gestoßen. Es ist eher der Fall, dass eben derzeit Privatpersonen das Goodwill zeigen und mich unterstützen wollen. Also durch Mundpropaganda ist eher ein bisschen ein Sponsorgeld zusammengekommen, aber auf die öffentliche Hand hat man sich bis vor kurzem nicht verlassen können. Also bei mir hat es bis jetzt eher durch Privatpersonen und kleinere Firmen das übrige Geld zusammengekommen.
Wirklich übernommen wird er dann aber erst nach der Ausbildung, haben wir gerade vorher gelernt.
Ja.
Frau Roth. Ja, normalerweise hat der Trainer dann wirklich erst ein Recht, einen Anspruch auf das Geld nach der abgelegten Teamprüfung, genau genommen. Weil dann ist es eine Assistenz und vorher ist es nach dem Gesetz ja keiner.
Was muss sich denn bei der Ausbildung und Erziehung eines solchen Assistenzhundes beachten? Gerade wenn ich ihn nachher dann zu mir nach Hause nehme, muss ich den anders erziehen wie einen anderen Hund oder ihm mehr Aufmerksamkeit schenken?
Es ist so, der Leo ist jetzt momentan in der Erziehungsphase, eine spielerische Aufbau zu einem Assistenzhund. Das heißt, es wird alles spielerisch gemacht und ab erst ein Jahr die Untersuchung, Eignung zu einem Servicehund geht dann richtig los mit einer Ausbildung zum Assistenzhund. Dann, wenn es soweit ist, wir schulen mit Nadine und ich Wochenende im Monat zweimal gemeinsam, damit die Bindung mit zu ihr gut geht und die Aufgabe, was sie machen muss und was sie mir vorsteht, was ein Hund alles braucht und zu beachten, die Ruhepausen einhalten und so weiter. Wir lernen auch U-Bahn fahren, in der Arbeitsstelle waren wir schon, in der Wohnung, die hat eine neue Umgebung. Das muss mal alles geübt werden.
Also wir lernen die Bindung nicht so sehr zu Ihnen, sondern in letzter Konsequenz zu Nadine Holzer, die dann auch später als Hundehalterin fungieren wird.
Leichter dann.
Abschließend noch die Frage an Gloria Petrovic, wie steht in Österreich im internationalen Vergleich da, was die Verankerung und den Einsatz von Assistenzhunden angeht? Weil in Kanada zum Beispiel gibt es ja da immer wieder ein Problem mit gefälschten Plaketten. Kann sowas in Österreich auch passieren?
Naja, theoretisch passieren Schwindeleien und Fälschungen immer. Momentan ist es sogar so, dass ich fürchte, dass eine Welle von Schwindeleien derzeit passiert, ohne dass die Leute das wissen. Ich habe zwar einmal den Ausdruck Schwindelhund verwendet, den ich gerne für Hunde verwende, von denen die Hundeführer vorgeben, dass sie ein Assistenzhund sind. In diesem Zusammenhang möchte ich es aber nicht unbedingt verwenden, obwohl sie eigentlich ja fast dazu gehören würden. Weil nach dem 1.1.2015 gelten nur mehr Hunde als Assistenzhunde, die in den Behindertenpass bereits vor dem 1.1. eingetragen wurden. Alle anderen Hunde, auch wenn sie die allerschönsten Ausweise und Brustgeschirre und Beteuerungen von irgendwelchen Hundeschulen intus haben, sind de facto, ja sagen wir eben, keine Assistenzhunde, werden nach dem Recht auch nicht so behandelt und die Hundeführer wissen überhaupt nicht, was sie riskieren. Die brauchen nur mit einem Verkehrsmittel fahren und können wegen Schwarzfahren dran sein oder eben die empfindlichen Strafen wegen Nichttragen des Maulkorbs bekommen und so weiter. Und es gibt eine Übergangsregelung, dass alle Hundeführer, die ihren Hund nicht vor dem 1.1.2015 eintragen ließen, beim Messerli-Institut die Prüfung nachholen. Es ist eine etwas abgeschwächte Prüfung. Es wird nur die Teamprüfung abgenommen, nicht die Qualitätsprüfung mit dem Trainer, weil es natürlich ein Blödsinn wäre, wenn die Hunde wieder zum Trainer zurückkommen. Ich hoffe, dass Ihre Sendung von vielen, vielen Leuten gehört wird. Und die Hundeführer, die ihren Hund noch nicht eingetragen haben und die glauben, sie werden so damit durchkommen, auffordern, bitte lasst euren Hund prüfen. Das Messerli-Institut beißt nicht. Wir finden immer eine Möglichkeit. Sie können sich auch gerne an mich wenden. Ich habe schon Hundeführer beraten, die ganz entsetzt waren, wie sie gehört haben, dass ihr Ausweis von der Hundeschule Partnerhunde nichts gilt, dass sie dort nicht jedes Jahr hinfahren müssen zu einer Überprüfung, sondern einmal die staatliche Prüfung jetzt machen müssen. Also da sind böse Sachen momentan leider im Gange.
Und ich höre heraus, es ist so ähnlich wie im Weihnachtsevangelium, sie gingen hin, um sich eintragen zu lassen. Also wer das noch nicht hat, möge schleunigst tun.
Sich ans Messerli-Institut wenden und einmal nachfragen. Wie gesagt, man kriegt auch bei mir jederzeit natürlich Auskunft, weil Österreich nämlich die besten und wirklich auch konsistentesten Regelungen hat. Bei uns kann jeder kommen, der einen Hund hat, ob er den wo auch immer her hat, ob er aus Amerika kommt, ob er hier ausgebildet wurde, ob er ihn selbst ausgebildet hat und kann sagen, guten Tag, hier sind die Gesundheitsunterlagen und ich möchte mit meinem Hund zur Prüfung antreten. Das ist EU-konform und das ist nicht diskriminierend und alle anderen Regelungen werden wir nicht akzeptieren.
Nähere Informationen zu dieser und anderen Freak-Radio-Sendungen finden Sie auf www.freak-radio.at. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Dirnbacher. Wir hören abschließend ein Wiener Lied, das den Dackel besingt.